Ja, hallo Thorsten, ich fange mal wieder an, oder?
Ja, ist ja auch eine normale Folge.
Ja,
nach unserem normal. Special. Unsere Folgen sind, wie soll ich sagen, normal sind wir sowieso nie. Eine reguläre, das war das Wort.
Ja.
Reguläre Folge.
Das klingt besser.
40. Wir haben ein kleines Jubiläum.
Ja, schon. Könnte man so sagen, so ein
Zehner Jubiläum zum vierten Mal.
Ja.
Okay, gut. So, was haben wir denn? Wir haben eine Kassette, das ist eine, was steht denn drauf? TDK SAX 90.
Die mit X waren immer noch mal etwas besser. Es gab auch SA, gell? Habe ich das richtig genannt?
Ja, wahrscheinlich habe ich da mal tiefer in die Tasche gegriffen und gesagt, hey, heute hau ich mal raus, heute gönne ich mir mal was. Eine SAX. Aus dem Jahre, also ich würde mal sagen, so was die Songs betrifft, die drauf sind, die sind so Ende 88. Ich würde jetzt mal behaupten, Veröffentlichungsdatum und Aufnahme sind nicht immer gleich zeitgleich. Das heißt, es ist, wie gesagt, Ende 88.
Ja.
Anfang 89 würde ich das jetzt mal sagen.
War eine spannende Zeit eigentlich auch, gell? Also jetzt für uns in Deutschland natürlich sowieso, weil dann halt schon das Wendejahr langsam näher rückte.
Ja.
Aber Ende 88 kann ich mich erinnern, war der Wechsel in den USA bei der Wahl, Präsidentschaftswahl von Reagan hin zu Bush Senior.
Stimmt, den Bush gab es ja dann zweimal.
Genau.
Ja. Generell, weißt du eigentlich noch, weil du bist ja ein bisschen älter als ich, weißt du noch alle amerikanischen Präsidenten, die es seit deiner Geburt gab? Also 68, wer war 68 in den USA Präsident?
Das war noch der Johnson.
Okay.
Und dann bekannt geworden durch die Affäre Nixon.
Watergate,
dann, genau.
Genau,
dann.
Beziehungsweise ich kenne Nixon hauptsächlich auch gerne noch aus Futurama, weil der wird da immer so schön präsentiert. Und ich glaube, die anderen müssten eigentlich auch da sein.
Ja,
Aber Nixon ist da irgendwie besonders beliebt.
Der spielt da immer noch eine Rolle.
Futurama.
Dann war der Gerald Ford, dann Jimmy Carter.
Und dann kam der Schauspieler?
Dann kam der Schauspieler schon, nämlich Reagan, ja.
Ja.
Reagan, ja.
Kann ich noch an die schönen Videos mit Genesis hier, Spitting Image und so.
Ja, super. Die Figuren waren ja Wahnsinn.
Beine auf die, gut. So gesehen, die Zeiten sind gar nicht so viel anders geworden.
schon damals gab es Grund für Satire.
Ja, und gut. Dann hatten wir den Herrn Senior.
Senior Bush, genau. Dann Bill Clinton.
Der Raucher.
Ja. Dann Bush Junior und dann nähern wir uns schon Obama, oder?
Ja,
genau. Das ist jetzt alles richtig im Kopf, ich glaube schon, ja.
Ja, genau. Und dann lassen wir es irgendwann auch jetzt mal, glaube ich. Ne? Ich meine, der Vorteil ist, wie haben wir denn jetzt aufgezählt? Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama. Das sind relativ viele, ne? Wir haben, in Deutschland war es etwas
easier.
Entspannter, also dank Kohl und Angie.
Genau, also bei meiner Geburt war es noch der Kurt-Georg Kiesinger, das weiß ich jetzt noch.
Ja, ich glaube, den kennen wahrscheinlich nicht mehr alle, glaube ich.
Nee, das könnte ich mir auch vorstellen.
Willy Brandt noch eher.
Genau.
Helmut sowieso, Schmidt,
der
irgendwie, keine Ahnung, überall geraucht hat, wo es nur ging. Ja, dann Helmut, dann Gerd darf man auch nicht vergessen.
Ja, ne?
Hol mir mal eine Pulle Bier. Sonst streike ich hier, oder wie war das Song?
Ja, irgendwie so.
Sag mal, apropos streiken, bevor jetzt hier unsere Zuhörer auch streiken,
genau.
Wir haben jetzt hier, The Lost 80s Tapes ist kein Podcast plötzlich geworden.
Plötzlich haben wir uns dran erinnert. Also ich muss zugeben, ich habe auch mal Politologie studiert.
Ja gut, dann musstest du ja die auch alle kennen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir mal zur Musik, oder? Sollen wir das so machen?
Ja, lass doch mal hier ein bisschen Bum-Bum machen. Ob es Bum-Bum ist, wissen wir jetzt zwar nicht, aber...
Ja, tatsächlich.
Ja, doch, da haut die Kick schon ganz schön rein.
Haut rein, ja.
Schau, da haben wir schon einen kleinen Hinweis, wer das sein könnte.
Genau.
Nämlich Pepper.
Ja, und Salt.
Genau. Und am besten umgekehrt, ne?
Ja, Salz und Pfeffer, Salt and Pepper. Und das war Twist and Shout.
Ja, das kam, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, viele oder die ganzen Veröffentlichungen sind zu Ende 88. Die kamen am 31. Oktober 88 raus. war von den Charts ja ganz, ganz ordentlich, sage ich jetzt mal so. Es war die zweite Single-Auskopplung und das Besondere war, dass das im Grunde eine Doppel-A-Seite, wie es immer mal wieder gerne gemacht wurde, vor allem in USA und UK mit Get Up Everybody zusammen. Aber für mich ist irgendwie Twist and Shout dann doch die bekanntere Nummer gewesen.
Ja, 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 total.
Liegt aber auch daran, dass es ja kein Original war.
Nee. Also man kennt Twist and Shout doch von verschiedensten anderen Versionen. Also das ganz Originale ist aus dem Jahr 1961 schon von Phil Medley und Burt Burns. Bekannt ist es dann aber tatsächlich durch die Isley Brothers geworden, 62. Und die Beatles haben es ja auch nochmal, 63 aufgenommen.
Ich wollte gerade sagen, ne, also das, ja, die haben da relativ schnell hintereinander gecovert. Und bei Salt and Pepper sind ja auch noch so ein Mish-up aus Mish-up.
Mish-up geht auch. Mish-up.
Ob so ein deutscher Podcast, das macht man Mish-ups. Shake It Up, Baby, und eben Twist and Shout. Und ja, wir haben es ja schon ein bisschen gehört, ne, so die klassischen, typischen Salt and Pepper Rap-Passagen und gute Stimmung auf jeden Fall.
Ja.
Und es gab danach auch nochmal Coverversionen. Ich würde mal sagen, so Sylvie Vartan, vielleicht weniger bekannt. Dann gab es aber auch nochmal hier den Brian Poole mit den Tremolos. Das war auch alles sogar noch 63. Also das relativ dicht an den Beatles orientiert. Und erst dann 93 kam dann hier Chaka, Demus und Pleas nochmal raus mit auch ihrer Version.
Also alle mochten den Song und haben wir gedacht, okay, vor allem, dass gleich in den 60er Jahren so viele nochmal so neue Versionen noch kamen. Gell? Das ist echt verrückt.
Ja. Aber es gab auch ein, was heißt aber, es gab auch ein Album.
Ja.
Das hieß
Assault with a Deadly Pepper.
Okay.
Ist dann schon 88 im Juli erschienen, hat in Deutschland immerhin auf Platz 40 geschafft, in England Platz 19, USA Platz 38 und in Holland 21, um mal ein weiteres Beispiel zu bringen.
Ja.
Aber in den USA hat es für über 500.000 Verkäufe gereicht.
Ja, und auch in England 100.000 und beide, also USA und England, war es entsprechend Gold. Und es gab noch eine Besonderheit, denn aus Salt and Pepper wurde noch ein drittes Gewürz dazugenommen.
Ja, richtig. Das war die Deidre Roper. Ihr kennt sie besser unter dem Namen DJ Spinderella. DJ Spinderella, cut it up one time.
Ja, ich sehe schon, da haben wir ein Salt and Pepper.
Ja, ich mochte es. Mochte die schon ganz
gerne. Ja, fand die auch lustig. Es gab ja noch weitere Singles. Shake Your Thing, It's Your Thing. Das auch wieder auf den Isley Brothers. Also Isley Brothers waren irgendwie sehr beliebt bei den beiden.
Ja, schon, gell.
Und das war noch eine Collab mit EU. Das war Experience Unlimited. Das hat also nichts mit der Europäischen Union zu tun gehabt.
Nein.
Die gab es da ja auch noch nicht so wirklich.
Nicht wirklich, genau. Ja?
Lass noch mal ein bisschen erzählen, was wo sich hier Salt and Pepper gefunden haben.
Ja, die kamen aus Queens in New York und von dem bürgerlichen Namen, da sollte man vielleicht auch noch mal kurz eingehen, also Salt hieß eigentlich Cheryl James und Pepper Sandy Denton. Und dann, wie gesagt, 88 kam DJ Spinderella noch mit dazu. Ganz am Anfang eben haben sie schon eine Veröffentlichung rausgebracht, aber noch unter einem anderen Namen. Das hieß noch, oder sie nannten sich Supernature. Und der Song hieß The Show Stops. Und das war so ein, damals hat man sich ja gebettelt zwischen den
Hip-Hop-Crews.
Ja, immer noch. Du hast jetzt, aber damals kam das auf, und dass man so Antwort-Songs gewissermaßen rausgebracht hat.
Also da muss ich jetzt hier an hier Eminem natürlich denken.
Ja.
Das ist schon auch geil. Also vor allem, die können das ja auch wirklich, ne? Also,
ja.
Ich finde das schon eine starke Leistung auf jeden Fall.
Ja, und das war eine Antwort auf The Show von dem Doug E. Fresh und Slick Rick. Die hatten auch einen ziemlich großen Platz, 46 immerhin in den R&B-Charts in den USA. Also war in der Szene war das sehr bekannt und Salt and Pepper haben sich gesagt, ja komm, da müssen wir jetzt drauf antworten und The Show Stops.
Und das war dann auch der Grund, weil in dem Song gibt es eine Textzeile, The Show Stops, die dann eben Salt and Pepper hieß. Und deshalb sind sie sich, ja, haben sie sich dann von Supernature,
ja,
in Salt and Pepper, was ich auch irgendwie lustiger finde.
Ja, ja, besser.
Gell? Salz und Pfeffer. Gab es auch einen Film mal, Salz und Pfeffer?
Ja.
Ja, egal. Gut, wir schweifen schon sehr ab heute. Nein, keine Sorge. Debütalbum, das kam dann 86 raus, also gar nicht jetzt so lange nach der Gründung der Band her, mit Hot, Cool and Wishes. Und ja, und dann gab es den Hit, den, ja, glaube ich, jeder, ja, kennt.
Push It, natürlich.
Das Lustige. Ja. Das ist ja einfach geile Nummer.
Push It war am Anfang nur eine B-Seite. Wer hätte das gedacht, gell?
Ja, wobei wir in der Vergangenheit ja öfter schon, ja, mal Sachen hatten, die, ja, wo eigentlich die A-Seite eine andere war. Und dann irgendwann hat man festgestellt, shit, ja, die B-Seite ist ja viel geiler. Und, ja, das hat ja auch dann ein DJ oder ein,
ja, Radio-Moderator. Das ist ja auch häufig so. Die kriegen das ja dann zugeschickt und so und sehen dann, oh, mal reinhören, wie oder die andere Seite ist.
Aus Versehen
ist
falsch aufgelegt.
Oder so rum, ja.
Goldene Nummer.
Und manchmal, das können die ja auch frei entscheiden. Dann sagen sie sich halt, ach, das ist eigentlich auch cool. Das möchte ich meinen Hörern nicht vorenthalten. Ja, genau. Und so war es auch in dem Fall, ja.
Naja, dann 88 kam das zweite Album, das wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Assault with a Deadly Pepper. Das auch an die Erfolge absolut anknüpfen konnte. Waren ja auch, wie gesagt, Hits mit dabei. Dann gab es ein Remix-Album 1990, das einfach The Hits Remix hieß. Dann kam das dritte Studioalbum, Black's Magic. Da waren auch eine Nummer, ja, die, glaube ich, auch wieder jeder,
oh,
kennt.
Ja, ja. Let's talk about sex, baby.
Let's talk about you and me.
Du sagst es.
Ach ja, wir schwelgen gerade sehr ab, glaube ich.
Eine,
ne,
ganz coole Koop, an die ich mich erinnern kann. Das war nämlich Waterman mit En Vogue zusammen.
Das war dann aber erst später dann.
Das war, ja, ja, das kam ein bisschen später, aber genau.
Weil der Punkt war ja der, dass das Spannende war, dass Salt and Pepper ja eigentlich erst, obwohl sie ja Amerikaner sind,
ja, ja,
in Europa erfolgreich waren.
Stimmt.
USA nur so, ich sag mal, semi, aber dann eben mit Waterman, beziehungsweise dann auch hier Shoop.
Shoop, ja.
War dann so, wo, ja, sie dann wirklich in den USA so richtig durchgestartet sind und entsprechend auch dann das vierte Album, Very Necessary, das kam dann entsprechend 93 raus. Das hat in den USA so richtig abgeräumt.
Ja, 5 Millionen verkaufte Einheiten. Das war das Erfolgreichste in den USA. Also bei denen in der Heimat hat es ein bisschen länger gedauert, bis sie gezündet haben und durchstarten konnten. Aber
dann richtig.
Dann richtig, genau.
Ja. Es war ja auch so, dass da irgendwie so ein bisschen Beziehungsgemauschel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, war.
Soll vorkommen in der Branche.
Kann passieren. Nein, die Branche ist total...
Da hast du einen guten Einblick eigentlich, gell? Aber.
Na, ich versuche gerade mir andere Branchen vorzustellen, ob die jetzt so besser sind, aber.
Ich kann es dir nicht so genau sagen. Aber jedenfalls hatte der Manager und Produzent, das war der Herbie, Spitzname Lovebug, also, der hatte seit etwa 1988 eine Beziehung zu Cheryl James, also zu Salt, um das nochmal zu sagen.
Ja.
Aber ja. Es kam, wie es halt so oft, wenn man dann auch noch so viel zusammenarbeitet, dann kriselt es auch schneller mal. Und ja, sie haben aber sich irgendwie professionell zusammengerissen, könnte man sagen, und die Zusammenarbeit erstmal noch weitergeführt. Aber irgendwann war dann auch die Trennung angesagt, nämlich vor dem fünften Studioalbum, das Salt and Pepper rausgebracht haben. Das hieß dann Brand New.
Naja, beide waren oder alle waren ja auch inzwischen dann Mütter.
Ja,
also das heißt,
genau,
da hat sich dann so ein bisschen der Lebensmittelpunkt auch verlagert. Das Album war jetzt auch nicht so erfolgreich, deshalb also war es auch dann erstmal oder das letzte letztendlich.
Ja.
Und ja, 2002, es hat dann schon noch ein bisschen gedauert, haben sie sich dann offiziell aufgelöst. Aber mit irgendwie über 15 Millionen verkauften Tonträgern sind sie dann doch wirklich gehören sie zu den erfolgreichsten Rap-Musikerinnen überhaupt.
Mhm.
Und jetzt aktuell scheinen sie, ja, so ein bisschen wieder
es ist wirklich
Kinder aus dem Haus.
Ja, also ich habe zufälligerweise beim Recherchieren entdeckt, also eine richtig lange US-Tournee, die über Monate hinweg geht. Salt and Pepper sind wieder unterwegs.
Ja, können wir wieder ein bisschen würzen hier, die, ja, Musik.
Super.
Was kommt denn als nächstes auf den Tisch? Was hast, jo, du denn da anzubieten?
Schauen wir mal.
Oh. Oh. Es gibt eine Cola, oder?
Großer Hit, ja.
Zu trinken gibt's eine Cola.
Nee, das Intro ist so lang, gell? Da müssen wir schon wieder ein bisschen stoppen.
First Love, First Kiss.
Yeah. First Time hieß das Ganze.
Ja.
Und Robin Beck, wer sich noch erinnern kann, wahrscheinlich die meisten, denn es war ja praktisch überall Platz 1, gell?
Das ja, ich wollte gerade sagen, also lass mal die Länder versuchen aufzuzählen. Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Belgien, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen und die schlechteste Position war in Dänemark mit Platz 4 also in Europa.
Dänen, ja.
Ja, weiß ich nicht, weil die hatten keine Eiswürfel, weiß es nicht.
Und du hast nicht ohne Grund von Coca-Cola gesprochen, gell?
Ja. Naja, also gar nicht hier wegen Product Placement oder nein, so ein Quatsch, nein, sondern nein. Man muss ja einfach sagen, wofür der Song geschrieben wurde. Ja. Und das war halt nun mal für dieses koffeinhaltige
Getränk. Ja, nennen wir es mal so, gell?
Genau. Gibt ja auch noch Pepsi, ja. Afrika. Cola, ja. Fritz Cola, wobei Fritz Cola gab es damals, glaube ich, noch nicht. So, also,
nee, nicht, dass ich wüsste, ja.
Auf jeden Fall, ja, es war eben für diese mit den zwei Cs vorne. Und das war eigentlich erstmal für einen Werbespot nur gedacht. Ne? 87 kam der raus und es wurde auch in den USA entsprechend veröffentlicht, aber in den USA.
Komischerweise,
wir haben jetzt ja ganz viele Länder aufgezählt. Die USA waren nicht dabei und nicht, weil wir es nicht sehen wollten, sondern es gab es einfach nicht, obwohl es eigentlich selbst das Billboard Magazine das positiv bewertet hat. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das ist aber Schrott. Es war so ein bisschen die Schwierigkeit damals, dass so ein bisschen geschäftliche, aber auch politische Differenzen zwischen dem Label Mercury und eben der koffeinhaltigen Herstellerfirma existierte und man auch nicht so ganz sicher war, was man jetzt promoten sollte, ob es jetzt eben First Time oder eine andere Nummer, nämlich die Save Up All Your Tears. Und ja, das war halt so ein bisschen dann die Schwierigkeit in den USA. Über was könnte es denn in dem Song grundsätzlich gehen?
First Love, genau. Also es ist immer das erste Mal, aber insgesamt eine ganz, ganz schöne, positive erste Liebesbeziehung, logischerweise. Also man kann es
so
erahnen.
Wie es sein sollte.
Ja, ganz toll. Also, es gab auch mehrere Videos dazu, gell? Hat Hammer entdeckt.
Habe ich mir alle angeguckt, natürlich.
Vorbildlich. Also ja, ich sicher. Muss schon sagen, sehr gut. Ich versuche das auch immer, aber manchmal bleibe ich so in der Mitte hängen oder so,
Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Also es gibt einmal ein Video, das eher so mit Live-Aufnahmen existiert, also wo Robin Beck mit einer Band zu sehen ist und im Stil, ja, Hair Metal Acts, also sprich ein bisschen viel Schatten, trotzdem aber von hinten irgendwelche Strahler und sehr viel Wind, sodass dann die Haare auch entsprechend wehen. Deshalb hatten ja auch damals die ganzen, gerade eher Rockmusiker, auch die schönen langen Haare, damit die dann mit den Windmaschinen auch schön entsprechend wehen.
Ja.
Also sprich, so war dann der erste Spot und der zweite war dann eher so ein Konzeptvideo, in dem sie zu Hause ist, sich erstmal so ein bisschen stylt und ja, so ein bisschen unruhig in der Wohnung hin und her läuft, dann irgendwie versucht jemand anzurufen, aber irgendwie klappt das alles nicht, dann blättert sie in Zeitschriften, schaut Fernsehen und muss immer an irgendwie die Liebe denken, weil dauernd irgendwelche Liebespaare da zu sehen sind, also es ist schon irgendwie jetzt echt gemein und dann endlich klingelt es an der Tür und was passiert? Sie geht ganz schnell zur Tür hin, öffnet sie und es gibt einen Blumenstrauß für sie.
Oh Mann, wie romantisch.
Ja, aber man sieht nicht mehr, wer ihn bringt. Also es könnte der Mann von Florop sein, es könnte sonst wer sein oder der Mann aus Indien und sagen, wolle Rose kaufe.
Ich weiß einen, der, glaube ich, einen Blumenstrauß dann überreicht hat.
Du?
Nee. Thomas Gottschalk. Weil sie im April dann bei ihm in der Sendung bei Wetten, dass aufgetreten ist und hat er oft den internationalen Gästen gerne auch mal noch nach der Performance einen schönen großen Blumenstrauß.
So gehört es sich auch. Aber ich behaupte jetzt mal, dass Thomas Gottschalk in dem Video nicht der Blumenüberbringer war.
Da hast du völlig recht.
Weil es ja das Kaltgetränk ja nur dann, wenn man es auch im Kühlschrank stellt, weil es das koffeinhaltige Getränk auch in anderen Ländern gibt, nämlich zum Beispiel in Spanien oder auch in Polen gab es auch dort dann später verschiedene entsprechend sprachliche neue Versionen.
Ja.
Und es gab auch Coverversionen des Songs, bei denen aber Robin Beck dann zumindest nochmal als Featuring dabei war. Die erfolgreichste war eigentlich die entsprechend 2006 rauskam von Sunblock mit Robin.
Das war ja so ein bisschen dance-mäßiger irgendwie auch, gell?
Ja, genau. Es gab davor noch eine die von Unique, Die ist aber wieder jetzt mal nicht im Streaming zu finden. Das war auch, das heißt nur in der Schweiz, eher so ein Schweizer Projekt. Ja, das war so die Geschichte zu First Time. Aber es gibt noch eine Geschichte zum Album.
Ja.
Da gab es auch ein Album dazu.
Ja, logisch. Das hieß Trouble or Nothing. War das zweite Album von Robin Beck. Ist 89 erschienen. Hat in den Charts recht gut performt. In Deutschland Platz 18, Schweiz 16, Schweden 23. Es war aber eigentlich ein bisschen erstaunlich. Also sie hatte sich 10 Jahre Zeit gelassen, weil ihr Debütalbum war ja schon 1979 und dann kam erst 10 Jahre später das zweite Album.
Ja, ja. Ja gut, war wahrscheinlich ein bisschen mit Sicherheit mit dem Erfolg verbunden, der dann entsprechend ja da war.
Ja.
Ich finde noch ganz spannend, dass wer das Ganze produziert hat, das war nämlich jetzt auch niemand so Kleines, nämlich der Desmond Child, den man als Songwriter von diversen Hits kennen kann.
Ja, zum Beispiel Kiss, I Was Made for Loving You, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Born to Be My Baby, von Aerosmith, Crazy, von Cher, Just Like Jesse James, aber auch Ricky Martin, The Cup of Life oder Livin' La Vida Loca. Also der hat da schon für einige
Stars. Ja, also der dürfte da auch ganz gut im Geschäft dabei gewesen sein und entsprechend auch sein Bankkonto könnte durchaus ganz, ganz gut abgesichert sein. Es gab noch weitere Singles auf dem Album, das, was wir gerade schon zitiert haben, Save Up All Your Tears, das in Deutschland auf Platz 10 war. Man muss aber dazu sagen, dass es eigentlich das Original von Bonnie Tyler ist und viele werden es wahrscheinlich dann auch in der Version von Cher kennen, die das dann auch nochmal gecovert hat. Und es war noch ein Song drauf, Tears in the Rain, in Deutschland auf Platz 22, den wiederum viele von Jennifer Rush, von der Heidi, kennen.
Ja, von der Heidi, genau. Ja.
Und 2009 hat dann Robin Beck das Ganze nochmal neu aufgenommen, weil sie eigentlich das zum 20. Jubiläum, was man ja auch gerne mal macht, so ne, 20 Jahre später, hey, hier ist die Anniversary Edition, hat sie aber dann irgendwie ein bisschen Trouble gehabt mit, wir nennen jetzt die Plattenfirma nicht, weil die hat eine Neuauflage verweigert und wollte ihr auch nicht die Originalmaster überlassen. Und dann hat sie gesagt, weißt was, mal nochmal selbst.
Ja, ja, ja.
Wobei ich glaube, das Original dann doch einfach sich in unsere Herzen
absolut
gebrannt hat.
Sehe ich auch.
Das erste Mal. Wer ist denn die Robin, über die wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben?
Ja, geboren ebenfalls in New York, aber jetzt eben nicht in Queens diesmal, sondern in Brooklyn.
Ach so, ich dachte jetzt gerade so.
Ja, davor Salt and Pepper
Queens. Ja, 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 Entschuldigung. Ja,
genau, genau. Also zumindest, wo sie zusammengefunden haben.
Ja, ja. Das, ja. Aber aufgewachsen ist woanders.
Ja, in Florida. Daytona Beach war das. Und dort wurde sie auch von einem lokalen Musiker entdeckt, der dann gesagt hat, oh, toll, tolle Stimme, tolle Frau, die wollen wir ein bisschen fördern. Ja?
Ja,
und da kam dann eben 79, wie gesagt, das erste Album, Sweet Talk, heraus.
Und da waren schon ein paar coole Namen dabei. Ne? Also für ein Erstlingsalbum hatte sie gute Background-Kollegen.
Also dieser Musikerkollege, der sie da ein bisschen gefördert hat, der kannte gute Leute. Der hat nämlich für Backing-Vocals alleine schon Irene Carrar und Luther Vandross, also tolle Stimmen, herangezogen.
Ja. Ja. Sie selber, also die Robin Beck, war aber auch selber Background-Sängerin. Also das, David Bowie, Chaka Khan, Humble Pie, Leo Sayer. Das heißt, da hat sie auch, also sie war schon, hat gewusst, dass dabei, sie singen kann auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und die Single Sweet Talk war in der Tat die einzige Platzierung und auch da, in Anführungszeichen, nur in den US-Dance-Charts auf 31.
Ja.
Ansonsten hat sie es in den USA, aus welchen Gründen auch immer,
ist echt strange,
nie geschafft, weil der Sound für mich auch jetzt, ich sage jetzt mal, eigentlich Amerika-tauglich ist. Also das ist ja jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, das ist zu verrückt für die Amerikaner oder irgendwas sonstiges, sondern es ist eigentlich USA-Sound. Naja, und dann gab es eben das Angebot, eben den Werbespot zu singen. Und weil die Popularität so groß wurde, hat man das Ganze als Single veröffentlicht. Danach wurde es aber dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Also das dritte Album, das 92 rauskam, Human Instinct, hatte noch eine Single, die zumindest in Deutschland in den Charts war. Aber es war dann schwierig. Es war dann eher interessant, dass sie von dem einen Werbespot, das muss man überlegen, wie wir, wenn man trinkt das gerne auch in Burger, einem Burgerlokalen.
Ja, ja, soll vorkommen, ja, unbedingt, ja.
Weil es gab 1994, es gibt den Song Einfach gut bei dem...
Bei diesem Lokal ist es einfach gut.
Es gibt ja jetzt auch nicht so viele, die man da jetzt
wahrscheinlich... Nein. Das
damals gab es noch den Clown, viele. Den man dann auch gerne gesehen hatte.
Ja, der Ronald.
Jetzt wissen wir es wahrscheinlich, wie das ist. Und dazu hat sie, das war jetzt Deutsch, ne? Bei XY ist es einfach gut. Und sie hat die englische Version gemacht, Close to You, hat aber nicht über Essen gesungen, sondern einfach einen Liebestext gemacht. Ja, das konnte sie dann auch einfach gut.
Danach wurde es dann tatsächlich endgültig ein bisschen stiller um sie. Also von man hat einfach nicht mehr so viel gehört, aber sie war doch noch aktiv. So ist es ja nicht. Gell? Also zwischen 2004 und 2017 sind immerhin 7 weitere Alben inklusive irgendwelche Re-Recordings eben entstanden. Aber irgendwie in den Charts, das hat nicht mehr so richtig funktioniert.
Ja, nur halt das, was halt dann diese Remakes, über die wir schon gesprochen haben, da gab es dann nochmal entsprechend ein bisschen Aufmerksamkeit. So, haben wir noch jemanden aus New York jetzt, wenn wir schon hier Queens und Brooklyn haben?
Ja, schauen wir doch mal.
Oh.
Die kenne ich noch sehr gut, ja.
Ja, sie kommen aber jetzt woanders her. Aber ja.
Ja, die kommen aus unserer Heimat. Oder da haben sie sich kennengelernt, sagen wir mal so. Milli Vanilli. Und das war Baby, Don't Forget My Number.
Ja, ich glaube, das könnte jetzt, also sagen wir so, das muss länger werden jetzt, weil das ist einfach eine zu, also wir hatten ja noch nie mal Milli Vanilli.
Richtig, ja. Ich habe mich selber gewundert. Jetzt erst tauchen die auf unseren Tapes.
Naja,
gell?
Gut, also, ja. Weil halt in den Anfang der 80er gab es sie ja noch,
nicht. Ja,
aber klar, wir decken ja auf, was da alles so war. Also diese Nummer hier kam im Dezember 88 raus und das war die erste von 3 Nummer 1 Hits in den USA. Also das, was Robin Beck so gar nicht in den USA gebacken gekriegt hat, haben die 2 Jungs da einfach mal so locker flockig hingelegt. Und ja, generell, ne, also USA hat das Ding irgendwie Gold gemacht, auch in Australien, es war 7-mal Top 10, Deutschland war es auf Platz 9, also es war schon richtig groß und es war dann die 2. Single aus ihrem 1. Album und ja, wir müssen halt natürlich sagen, wer dahinter steckte, ne, weil das war The Man.
Ja, The Man, Frank Farian war es, ja, und der hatte natürlich noch ein bisschen Hilfe vom sogenannten B-Nail, dahinter verbarg sich Brad Howell und ja, ihr wisst ja schon die Story.
Den Namen werden wir schon nochmal
hören. Den werden wir nochmal, genau.
Der hatte irgendwas Besonderes zu tun. Wir können aber ja erstmal auf den Text eingehen. Wir haben ja bei Robin Beck auch festgestellt, eigentlich ist es gar nicht so schwer.
Nein.
Bei der Nummer ist es jetzt auch nicht so schwer.
Ja, das ist tatsächlich auch wieder so ein bisschen so eine schöne Liebesbotschaft. Bitte vergiss mich nicht. Ich verspreche dir auch für immer ganz ganz viel Nähe und viel Unterstützung und so. Also ja, bisschen schnulzig, wenn man es jetzt so sieht, aber schön in eine Dance-Nummer reingepackt.
Liebe kann auch mal schnulzig und romantisch sein.
Eben.
Ja. Es gab auch ein paar Coverversion, einmal von Fix und Fertig. Ich betone deshalb Fix und Fertig, weil merkt euch das einfach mal, sozusagen. Dann der gute Wirt L. Jankovic und Tonelock haben das Ganze auch nochmal entsprechend für sich.
Die fanden es auch irgendwie gut
benutzt. Ja. Und ja, wir haben es schon gesagt, es war die 2. Single aus dem Debütalbum. Das Alles oder Nichts.
All or Nothing, hieß es im November 88 rausgekommen, also ebenfalls zu derselben Zeit. In Deutschland Platz 4, Österreich 3, Schweiz Platz 5, UK Number 6. In den USA haben sie es ein bisschen anders gemacht. Da hieß es dann Girl, You Know It's True.
Und kam auch erst im März 89 raus und war dann dafür aber auch auf Platz 1. Und wenn man jetzt überlegt, so was gab es denn da noch drauf? Es war hier Blame It on the Rain, was in den USA dann eben ja auch eine Nummer 1 war, in Deutschland auf 3. Dann eben die Girl, I'm Gonna Miss You. Das war in USA auch 1, in Deutschland nur 2. Es ist irgendwie lustig. In Deutschland hat es irgendwie da weniger geklappt.
Nee, genau. Da war halt Girl, You Know It's True, das alles überstrahlt irgendwie, gell?
Und weil wir es dann später gleich nochmal so ein bisschen ja auch aufdecken. In Europa hieß das Album A erstmal All or Nothing und da hat man in den Credits hier die beiden auch nicht so wirklich als Musiker erwähnt. Sie waren halt ja. Ne? Sie waren halt Milli Vanilli.
Ja.
In den USA hat man aber was anderes gemacht. Da hat man sie erwähnt.
Ja, unter dem Namen Rob and Fab Brothers of Soul. Da wurden sie dann unter den Vocals tatsächlich genannt.
Und, weil, wie gesagt, es wäre sonst langweilig, wenn da irgendwie alles glatt wäre. Es gab auch noch einen kleinen Rechtsstreit, jetzt im Sinne von dem zum Song All or Nothing. Und zwar gab es da Plagiatsvorwürfe vom guten David Clayton Thomas von Blood, Sweat and Tears. Und zwar wegen des Songs Spinning Wheel.
Ja.
Kann man, also auch das habe ich mir alles nochmal angehört. Hast du
angehört, ja,
ja. Ja, also ja. Wenn man es weiß, hört man es oder kann man was hören.
Ich fand es auch nicht so deutlich. Ich habe es mir nämlich auch nochmal angehört.
Ich sag mal so, da sind mir andere Songs schon ähnlicher vorgekommen als das.
Geht
aber
mir auch so.
Ja, wie gesagt, ist ja, sag mal so, auch da glaube ich, wenn der Erfolg da ist, dann versucht man gerne zu sagen, hey, das klingt doch wie eine Nummer, die ich auch mal geschrieben habe. Vielleicht kriege ich noch ein paar Dollar in dem Fall. So, und jetzt wird es wirklich spannend, weil wir haben ja eigentlich von Frank Farian gesprochen, der das auch alles hier geschrieben und produziert hat. Aber ganz am Anfang war ein ganz anderer Produzent, den man jetzt so vielleicht gar nicht vermutet, der mit den beiden hier was zu tun hatte.
Das war der Ralf Siegel. Der hat nämlich auch Leute gesucht für sein Bandprojekt Empire Bizarre, hieß es damals. Und dann einfach ein bisschen geschaut und hat die dann engagiert. Okay, passt, ihr zwei Jungs, ihr passt da super rein. Und dadurch wurde erst der Frank Farian dann wirklich aufmerksam auf die beiden.
Genau.
Und hat dann wiederum gesagt, ach, ich habe da auch ein geiles Projekt. Wollt ihr da nicht auch mitmachen? Und das war eben Milli Vanilli. Komischer Name, würde man sich auch erstmal sagen. Es ist einerseits, gab es damals in Berlin einen Club, der so hieß. Aber noch entscheidender war eigentlich vom Frank Farian, die Assistentin und spätere auch Beziehung, die nannte sich mit Spitznamen schon Milli, also Ingrid Milli Segit, weil die war hat an der Bar dort gearbeitet, von dieser Location.
Ja. Aber der Nachname kommt mir irgendwie bekannt vor, den hatten wir doch auch irgendwann mal.
Segit ist derselbe Nachname wie von Fancy, Manfred Alois Segit. Und ich habe aber tatsächlich nichts.
Kein Stammbaum gefunden.
Kein Stammbaum gefunden. Nee.
Ja,
nee.
Nein, weil ich finde es halt lustig, weil Siegit ist jetzt nicht so wie Müller, Schneider oder Meier oder irgendwie sowas, sondern doch etwas spezieller. Aber gut, auf jeden Fall, ja, wobei Farian und Fancy sich schon kennengelernt haben. Ne?
Also die hatten sich dann, Fancy hat ja dann auch viel für Plattenfirmen und in Studios eben gearbeitet und sie haben sich in den 70ern sogar schon kennengelernt, Also irgendwie, deswegen hatte ich auch so einen Verdacht eigentlich, aber.
Na gut. Also, wir haben ja schon gesagt, mega Erfolg in den USA, dreimal Platz 1, Grammy Award als bester New Artist. Eigentlich doch toll.
Ja.
Aber.
Mei, die Jungs, die sahen gut aus, die konnten gut tanzen, alles, gell? Aber wie war es so mit dem Gesang? Es kam ein erster Verdacht auf, sagen wir mal so. Und das war, als sie in den USA dann schon waren. Also sie hatten ja dann schon diese Riesenerfolge, sind dann rübergejettet und haben gesagt, ja komm, das USA, das wird jetzt unser Erfolgsland gewissermaßen. Wurden dann auch eingeladen zu einem Auftritt bei Club MTV Live, nannte sich das, The Tour. Das war in Connecticut. Und haben gesagt, ja, komm, da singen wir. Frank Farian hat gesagt, nee, lass mal lieber.
Naja,
das
hätte doch bitte warum nicht auf und so. Warum? Er wusste, was da eventuell für Unheil blühen könnte.
Ja, da blühte dann noch Unheil, weil das Playback-Band ist hängen geblieben. Also so richtig krass. Also genau, es hieß dann immer nur noch Girl, you know it's.
Naja, so sind heute teilweise Remixer aufgebaut. Oder irgendwelche Club-Songs, die irgendwie genau so.
Genau.
Die waren Vorreiter für sehr moderne Musik.
Und da ist dann eben so rausgekommen, ja Mist, hey, die Jungs singen gar nicht live. Aber
zumindest da haben sie nicht live
gesungen,
könnte man jetzt sagen.
Es ist ja auch relativ üblich gewesen, dass Playback spielen. Und man muss auch dazu sagen, wenn sehr starke tänzerische Performances da waren, dann haben die Künstler sich das auch gewünscht.
Naja, sicher, weil du bist ja sonst komplett außer Atem. Weil du bist total außer Puste.
Genau,
ja,
genau.
Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt gerade in Verbindung mit Frank Farian Boney M., was ja auch durchaus erfolgreich war, sehr erfolgreich, hat ja auch jetzt nicht jeder, der dort auf der Bühne stand, gesungen. Ne? Also, es ist jetzt, also deshalb fand ich dann auch so ein bisschen die, wie soll ich sagen, diesen Aufschrei, fand ich dann so, wobei die Amis da ja natürlich, also da muss man ihnen echt ein Kompliment machen, bei denen, die können halt schon viele dann was im Musik Business.
Ja,
es ist weniger Plastik, zumindest damals, als es war. Auf jeden Fall, genau, das war halt das Problem, dass eben das Playback hängen geblieben ist. Und also zumindest hat man gemerkt, hat man jetzt
und nicht. Da kam einfach der erste Verdacht auf irgendwie auch schon, gell?
Ja. Ja, vor allem, sie sind dann auch von der Bühne gestürmt und das war natürlich auch so, ich sag mal, nicht hundertprozentig
professionell
als jetzt,
vielleicht.
Als ich jetzt wieder hier DSDS geguckt habe, hat ja auch der Dieter immer gesagt, Leute,
durchziehen,
und nicht einfach zeigen, da ist jetzt Kacke, sondern man hätte ja in der Tat so tun können, als ob das jetzt, hey, das ist jetzt der neue Remix davon.
Genau.
Naja, sie sind dann zwar irgendwie nochmal wiedergekommen, aber es war so ein bisschen, hat ein bisschen Geschmäckle gehabt.
Kann man so sagen, ja.
Und es wurde dann noch noch etwas unverdaulicher.
Ja, nennen wir es so, ja.
Weil es gab nicht nur Robin Beck war bei Wetten, dass, sondern auch hier die Jungs von Milli Vanilli im November 1990. Mhm. Und das ist jetzt als solches nicht schlimm, aber sie haben dann doch eine nicht ganz unerhebliche Forderung für den Auftritt gestellt, nämlich gib mir mal 500.000 D-Mark in Cash.
Ja.
Es gab da sogar Geschichten, dass man wohl sogar sich so ein bisschen drauf eingelassen hat, ein bisschen weniger gezahlt hat.
450.000
irgendwie mit dem Taxi oder mit dem Fahrer hingebracht hat. Ich stell mir vor, bist du der Fahrer mit 450.000 Mark.
Wahnsinn.
Haben sie aber nicht angenommen. haben dann im Gegensatz dann noch weiter gefordert, dass dann fürs nächste Album sie einen Vorschuss von 1 Million D-Mark haben wollten und entsprechend mehr Mitsprache. Und das war dann für Frank dann so ein bisschen der Punkt, wo er gesagt hat, wisst ihr was, ihr zwei Kapaiken, nix da. Und dann gab es eine Pressekonferenz.
Ja, und das war dann Mitte November 1990, da hat dann der Frank Farian wirklich zugegeben, Fab, Morvan und Rob Pilatus sind gar nicht die echten Sänger. Wir haben da nämlich ganz andere noch gehabt, die da. Und da dann wirklich so, ich zitiere, die haben nur die Lippen zum Gesang von Brad Howell, John Davis und Charles Shaw bewegt.
Ja, und er hat ja auch selber ein bisschen mitgesungen, ne, Frank? Hat dann so ein bisschen gedacht, bei Boney M. hat es ja schon geklappt. Boney M.
auch, genau,
mach ich auch ein bisschen mit. Und dann war halt gerade in den USA, wie gesagt, in Deutschland war der Skandal so, nicht so, war schon, aber nicht so groß. Und USA, weiß ich noch, die mussten die Preise zurückgeben.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, dass da irgendwelche Haufen an CDs dann irgendwie oder Vinyls oder sonst hier was auf dem Boden lagen.
Zerstört wurden praktisch, gell?
Bagger und sonst was drüber gefahren wurde. Also wirklich weil ich gedacht habe, so meine Güte.
Der Grammy war auf jeden Fall futsch dann danach.
Und es hieß sogar nicht, ich weiß ja nicht, wer das dann gezahlt hat, dass es angeblich sogar eine Entschädigung für die Plattenkäufer gegeben haben soll, wo ich mir vorstelle, alter Schwede, wie willst du denn das alles so nachhalten und so weiter und vor allem, wie viel Kohle ist das dann?
Ja, ja, ja.
Also das war schon eine etwas, wie soll ich sagen?
Krasse Geschichte, also die natürlich allen auch stark in Erinnerung geblieben ist.
Ja. Es ging dann aber doch sogar noch mal weiter. Allerdings nicht mit Milli Vanilli, sondern mit?
Mit The Real Milli Vanilli. Und da waren dann also wirklich die drei genannten Sänger, zusätzlich noch der Ray Horton und die Gina Mohammed waren mit dabei und sie haben dann versucht, das gewissermaßen zu retten. Ja. Und sie hatten ja auch wirklich die ganz tollen, super Stimmen. Haben vielleicht tänzerisch nicht ganz so gut
drauf. Sie sahen halt optisch halt auch nicht ganz so aus. Ne?
Ja,
sicher. Aber ich kann mich noch erinnern, und es gab ja auch eine Nummer, die Keep on Running, die in Deutschland auch mit Platz 4, in den USA war die dann, glaube ich, nicht mehr platziert.
Nein.
die auch eigentlich ja mit Platz 4. Ne? Also wenn man bedenkt, es war ja jetzt, die anderen Songs waren jetzt auch nicht so viel höher.
Nee, stimmt.
Eigentlich noch ganz, ganz ordentlich funktionierte, aber am Ende war es das dann auch. Ja, die Sänger haben dann so ein bisschen solo noch mal ein
gemacht. Zumindest der Ray Horton, John Davis. Ja. Und die haben dann auch viel Songs von The Real Milli Vanilli einfach zusammen noch gemacht oder auch bei Auftritten eben gesungen. Der John Davis ist leider an Covid gestorben, 2021.
Ja, ja, gestorben ist leider auch der Rob Latus, sogar schon 98. Da gibt es auch da hat die Millie ihn wieder gefunden.
Tot im Hotelzimmer liegend. Also die hatten schon immer noch engen Kontakt. Da ist auch tatsächlich der Film auch sehr gut gemacht, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen reden werden. Dieser Skandal wurde ja gewissermaßen auch verfilmt. Ja. Im Endeffekt als Todesursache kam, war eigentlich Herzversagen ganz offiziell, aber wegen Alkohol und Drogen einfach, weil
er wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, er war jetzt noch nicht so alt, ne? Also das heißt, da wird schon das, ich sage jetzt mal, nicht ganz gesunde Leben ein bisschen auch mitgewirkt haben. Aber um jetzt einfach auch mal was gut, Tod und lustig ist immer so ein bisschen eine schwere Kombination. Dennoch gibt es eine Geschichte zu Rob, die auch wahrscheinlich keiner so wirklich auf dem Zettel hat.
Fand ich auch super. Und
deshalb finde ich, sollte man die einfach erzählen.
Ja, ja. Also man kannte ihn dann knapp vor Milli Vanilli schon, weil er 1987, und ich habe das Video jetzt tatsächlich noch
mal gesehen. Ja, da hast du es wieder mal angeguckt.
Ja. Ist er mit der Band Wind aufgetreten und die hatten ja beim ESC Lass die Sonne in dein Herz als Song und waren da auch immerhin Platz 2, also wirklich gut platziert.
Und da schließt sich der Kreis auch wieder zu Ralf, ne?
Genau.
Ralf Siegel. Weil
das war ein
Mister,
Ralf
Siegel-Song. Mr. ESC.
Ne? Mr. Grand Prix, whatever. Damals hat man ja noch Grand Prix gesagt, gell? Ja, ja.
De Eurovision.
Ja.
Aber generell, es ist schon Wahnsinn, dass das Ding ja auch immer noch existiert. Ne? Das hat er jetzt 70 Jahre oder irgendwie sowas.
Ja, dieses Jahr 70-jähriges, Wahnsinn.
Älter als wir.
Oh, ja.
So eine Leistung.
Aber jetzt habe ich ja den Film schon angesprochen. Vielleicht auch einige gesehen haben. Das war ja so ein Biopic, ist 2023 rausgekommen. Simon Verhoeven hat Regie geführt. Als Frank Farian glänzte Matthias Schweighöfer.
Er muss ich jetzt echt mal doof reinfragen, weil ich hätte jetzt beide nicht so miteinander in Verbindung gebracht. Konnte Schweighöfer Farian?
Ja. Ich finde schon, ja. Also sie haben die Frisur gut hingedreht, finde ich.
Okay.
Und also er hatte schon sehr studiert irgendwie, was er so über Frank Farian alles in Erfahrung bringen konnte. Ja.
Okay, gut.
Ja, schon gut.
Aber,
Girl, You Know It's True hieß das natürlich passenderweise. Und der Fab Morvan durfte auch immerhin noch als Co-Produzent mitwirken. Und es sind überhaupt so ein bisschen so am Rande als Producers genannt, der Brad Howell, der dann ja noch weitergemacht hat. Und fand ich auch lustig, vom Rob Pilatus, die Schwester, die Carmen, durfte da auch ein bisschen mitreden.
Naja, sagen wir so, die haben ja das alles hautnah miterlebt. Ne? Also deshalb macht das natürlich auch Sinn, Zeitzeugen, so doof gesagt, einfach mit dazu zu holen.
Und eine Szene hat mich wirklich total an früher, an meine eigene Jugend in Anführungsstrichen, also ich war dann gerade schon volljährig, so
du
ist
warst
es nicht.
Auch aber, schon jung.
Ja, ja. Auch mal jung. Aber eine Szene spielt dann im alten P1, was noch auf der drüberen Eisbach-Seite vom Haus der Kunst eben war. Und das haben die so gut nachgestellt. Das Ungewöhnliche war nämlich dort, dass der DJ auf so einer Zwischenebene, wo man hinter dem DJ konnte man über Treppen in den obersten Stock gelangen und der DJ war auf so einer Zwischenebene in der Ecke. Und das ist im Film so detailgetreu nachgebildet gewesen, das fand ich super, hat mich total daran erinnert, an meine P1-Zeit. Die beiden waren ja im P1 viel als, man würde sagen, bei Frauen Go-Gos. Sagt man das bei Männern auch?
Nein, die haben, keine Ahnung.
Haben da ordentlich abgetanzt auf den Boxen des P1.
Wobei Boxen tanzen kenne ich auch noch.
Ja,
allerdings
schon,
nicht im P1, sondern im Parkcafé.
Ja, genau. Ja, da war das auch sehr üblich.
Angesagt.
Stimmt.
Ach Gott.
Oh Gott.
Nostalgisch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Boxen überhaupt noch draufkommen würde. Also mit einer Leiter und Hebekran und so. Aber es muss mir jemand helfen beim Runterkommen wieder.
Boah, jetzt sind wir aber.
Was denn? Wir haben schon drei Künstler.
Ja, okay. Soll ich mal drücken wieder?
Ja, drück doch. Also hier bist du schon.
Ja, mache ich jetzt einfach. Gell?
Ja, schau, da hast du gleich hier die nächste P1-Nummer, oder?
Ja, stimmt. Da hast du völlig recht, das lief dort auch.
Da hattest du bestimmt großen Spaß.
Big Fun hatte ich da richtig, von Inner City war das gerade. Ja, das war jetzt von der VÖ, vom VÖ-Datum tatsächlich schon ein bisschen älter, also sprich August, ja. Immerhin schon 88, ja.
Ja, Entschuldigung.
Aber nein, du hast es ein bisschen später aufgenommen, ist doch völlig in Ordnung.
Entschuldigung,
nein,
das nein, ist nein, jetzt nein, ja. Nein, nein, ich sag ja gar nicht. Ich wollte sie trotzdem haben. Das war auch eine Nummer 1 zumindest in den Dancecharts in den USA. Insgesamt haben die das sogar 5-mal geschafft. Also gut, jetzt kann man Dancecharts und Billboard-Charts nicht ganz 1:1 vergleichen. Ja, Deutschland auch immer noch Platz 5, also schon anständig, UK Platz 8. Und das war so gesehen auch die erste Single von Inner City.
Ja.
Über die haben wir ja schon mal ein bisschen gesprochen. Also das heißt, vielleicht werden wir jetzt nicht in kompletter epischer Form über sie sprechen. Wir hatten nämlich die Ain't Nobody Better.
Ja.
In einer Folge, ich glaube 35 muss das gewesen sein. Das heißt, wenn wir jetzt über Kevin Sandersons sprechen, dann ist der Name für euch durchaus bekannt.
Ja, den könnten manche kennen, genau. Der war der Kopf hinter Inner City und hat da wirklich einiges auf die Beine gestellt Ende der 80er Jahre. Für diesen Song hat er für die Vocals die Paris Gray, auch als Shanna Jackson bekannt, engagiert und auf jeden Fall eine gute Idee, denn man brauchte damals ein bisschen Stimme.
Ja, entstanden ist das Ganze aber eben dann nicht nur also im August 88 rausgekommen, entstanden ist er schon 87. Und das war noch eine Zeit, als, jetzt wird es ein bisschen fachchinesisch, als der Chicago House und Detroit Techno noch nicht getrennt waren. Da waren die noch siamesische Zwillinge.
Gewissermaßen, ja.
Und also wobei, das kann man vielleicht noch ein bisschen aufdröseln. Chicago House ist wie zu definieren und wie das andere?
Genau, also ich meine, zwischen House und Techno ist ja wirklich, allein von der Geschwindigkeit ist ja häufig dann schon ein gewisser Unterschied, weil Techno einfach ein bisschen schneller ist. Also beim Chicago House war es einfach ein bisschen gleichmäßiger und mehr so ein tanzorientierterer Rhythmus vielleicht. Und durch diesen Produktionsstil, darauf hat dann Techno erst aufgebaut, könnte man sagen. Und deswegen wurde es damals noch gar nicht so getrennt gesehen. Aber dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt doch anders. Und Techno hat auf eine andere, oder Detroit Techno hat dann einfach auf eine andere Tradition auch zurückgegriffen und ein bisschen mehr Härte gezeigt, könnte man vielleicht sagen.
Na, auf jeden Fall ist dieser Song, ne, deshalb auch so ein bisschen die Referenz oder Schnittstelle, so ein bisschen Wegbereiter für eben Techno als eigenes Genre. Und es war auch so, dass der Song auch ja insgesamt relativ gerne mal wieder benutzt oder verwendet oder total, inspiriert hat.
Alle haben da immer wieder irgendwelche Remakes oder mindestens mal Remixe draus gemacht. Der Frank de Wolf, Gardeweg, D.O.N.S., Terry B. Hat dann 2014 noch mal die Nummer 1 in den US Dance Charts mit seiner neuen Version von Big Fun gemacht.
Und ich komme jetzt aus einer anderen Ecke. Ich komme jetzt mit Rick Astley. Nein, machen wir das dann sogar auch als Hörtipp, weil Take Me to Your Heart, das auch im gleichen Jahr rauskam.
Ja.
Das ist jetzt kein Cover oder sowas, aber wenn man so ein bisschen auf die Chords und wie sie gespielt sind, achtet, dann gibt es, ich würde mal sagen, ist die Inspiration, also hier Stock Aitken, Waterman dürften wahrscheinlich Inner City Big Fun auch mal gehört haben.
Ja, ich gehe davon aus. Ja.
Das Album Paradise kam im Mai 89 raus und in den USA auch mal wieder ein anderer Titel. In dem Fall hieß es da eben Big Fun, für die Amis machen wir es einfacher. Dann heißt die Single so, heißt
das Album so. Aber erstaunlicherweise hat es dort nicht so gut funktioniert, gell, in den USA.
Nee. In der Tat war USA mit 162 hinter Deutschland 21 und UK mit 3 doch etwas abgeschlagen.
Mhm, ja,
ja. Hätten sie es mal Paradise nennen müssen, ne?
Ich glaube auch, ja.
Naja, egal. Ja, wir hatten ja schon gesprochen, der Kevin Sanderson war da mit dabei. Bei einem Song war auch der Juan Atkins mit dabei.
Ja.
Und das waren ja beide so, ne? Detroit Techno Heroes, um es mal so zu sagen.
Ja,
und eben, ne, wir haben schon gesagt, Schnittstelle bzw. Wegbereiter, und deshalb war es auch das erste Techno-Album, das so den Sprung in die Mainstream-Charts, vor allem in Europa.
In Europa,
Oh Gott,
Hilfe. Ja, ja, in Europa haben sie sowieso
super Deutschland als Europa bezeichnet.
Ja, ja.
Nein, sorry. Und es gab eben, wir hatten schon über eine Nummer gesprochen, Ain't Nobody Better. Und es gab noch Good Life und Do You Love What You Feel?
Ja.
Und in den USA, auch wenn das dann, ja, gab es noch What You Gonna Do With My Lovin'. Ja. Und die ersten vier Singles waren eben in den USA Dancecharts alle auf Platz 1.
Also für Dance hat es voll ausgereicht, sagen wir mal so. Für die normalen Charts, ja, so mittelprächtig dann
eben. Ja. Wir haben über die Künstler schon ein bisschen gesprochen, vielleicht deshalb nur so rough. Einmal hier gegründet 87, also das heißt, ja, als eben dann auch entsprechend Big Fun entstanden ist. Was kann man denn noch so irgendwie über das Ganze sagen? Es war dann vielleicht eher so, das nach den Erfolgen in den späten 80ern, sie eigentlich immer so ein bisschen mit verschiedenen Formationen zurückkamen.
Ja.
Es wurde immer noch mal so neuer gemacht.
Ja, ja.
Und 2017 kam er dann auch noch mal mit einer neuen Formation zurück. Und 2020 gab es sogar noch mal ein Album, das sie dann veröffentlicht haben.
Ja, ne? Nämlich We All Move Together. Und da war damit beteiligt sein Sohn, der Dantje Saunderson, und die Sängerin Stephanie Christian. Außerdem gab es zwei Songs, auf denen der Schauspieler Idris Elba, der hat ja für Luther den Golden Globe zum Beispiel gewonnen, auch zu hören ist. Also der hat auch eine ganz gute Stimme noch.
Ja, wobei Schauspieler und Singen nicht immer eins ist,
nein,
wie wir aus einer anderen Folge wissen. Sag mal, wollen wir noch einen... Schaffen wir noch einen, weil
Wahnsinn, wir sind schon wieder.
Wir müssen auf jeden Fall schon mal zugestehen.
Ja. Es werden wieder zwei Teile, gell? Ja. Es hilft nichts.
Oder sollen wir unsere Zuhörer jetzt, wie soll ich sagen, nee, komm,
einen machen wir noch.
Einen gönnen wir uns noch, oder?
Ja,
unbedingt. Ja, noch nicht Stopp drücken. Nee.
Langes Intro wieder mal, gell?
Die zwei Herzen.
Die zwei Herzen haben wir nicht mehr gehört. Two Hearts
von ist jetzt Werbung, wenn Phil ich sag, Collins. Doppelherz?
Ja.
Wofür ist das nochmal? Also es war eher, glaube ich, für ältere Personen. War, ne?
Genau. Also ich habe das noch nie probiert. Obwohl ich mich jetzt auch schon zu den Älteren zähle, aber wer weiß.
Ja, aus der werberelevanten Zielgruppe sind wir auf jeden Fall schon
auf
mal raus.
Auf jeden Fall, ja.
Naja, gut. Phil Collins auch, alterstechnisch. So, oh, der Song auch, weil der kam im November 88 raus. Deutschland Platz 3, in UK Platz 6, USA Platz 1 und auch noch in Kanada, Dänemark und noch in vielen weiteren Ländern Top 5, Belgien, Irland, Italien und den Niederlanden. Geschrieben hat das in dem Fall nicht der gute Phil,
weil
der ja auch so ein bisschen schon Motown-Atmosphäre hat, um es mal so zu sagen.
Ja, es war nämlich stattdessen der Lamont Dozier. Den kennt man wieder vom Trio Holland, Dozier Holland. Die haben in den 60er Jahren vor allem ganz viele geile Hits, vor allem bekanntermaßen für die Supremes gemacht.
Ja, genau. Ja. Und die haben auch unter anderem You Can't Hurry Love geschrieben, mit dem Phil Collins ja auch 82 schon mal in UK auf Platz 1 war, USA Platz 10, Deutschland auf 3. Die Supremes wiederum hatten 66 ihren Hit. Also das heißt, oh, das sind jetzt ja dann auch schon 60.
Ja,
60 Jahre.
60 Jahre, ja.
Oida Schwede. Ja. Aber den Text hat dazu Two Hearts geschrieben und mit dem Herrn Dozier das auch ganz produziert. Und interessant noch, eigentlich ist das jetzt heutzutage gar nicht mehr so der Fall. Damals gab es noch ganz viele Plattenfirmen, je nach Land. Gab es hier mal Virgin, Wea und Atlantic Records, die das rausgebracht haben.
Ja, ja.
Und weil wir es vorhin schon bei der Robin Beck hatten, es gibt auch hier zwei Videos. Es gibt einmal ein typisches Phil Collins Video mit Band in Anführungszeichen, wo er nämlich alle vier Bandmitglieder, nämlich The 4-Pound Notes, selbst spielt. So ein bisschen wie er es auch schon bei Can't Hurry Love gemacht hat. Und im zweiten Video kämpft er gegen einen, ich muss zugeben, ich kannte ihn jetzt nicht so wirklich, ein Wrestler, The Ultimate Warrior, Jim Helwig heißt er eigentlich.
Ja, das ist auch nicht so mein Sport, sagen wir mal so.
Da bin ich auch nicht so zu Hause. Und auf der B-Seite ist ein Song, der heißt The Robbery. Der ist vom London Film Orchestra, dirigiert von der Anne Dudley, weil es nämlich... Ja, der Song ist aus einem Soundtrack.
Ja, nämlich aus dem Original Soundtrack Buster. Der Film war ja auch tatsächlich ein gewisser Erfolg. Also da kommen wir gleich nochmal drauf, weil Phil Collins da auch nicht nur Lieder beigesteuert hat, sondern auch mitgespielt hat.
Ja. Und der Soundtrack hatte auch noch einen weiteren Song, der auch richtig durch die Decke ging, zumindest in den USA und England war beides auf Platz 1, A Groovy Kind of Love. Es gab dann eben noch die Two Hearts, die wir gerade schon hatten, und dann die Four Tops mit Loco in Acapulco. Mhm. Also wirklich hitgetriebenes Ding.
Ja, super Songs überhaupt. Also auch was für Bands da auch ansonsten noch so dabei waren.
Ja, wobei das ja dann die originalen alten Songs waren. Ne?
Genau.
Also weil der Film ja eben auch in den 60er Jahren letztendlich spielte.
Aber so Holly, Searchers, Sonny and Cher und Dusty Springfield haben halt mit ihren Originalsongs da auch nochmal Platz gefunden, sagen wir so. Ja.
Und noch eine kleine Besonderheit, dass die Songs, also hier Two Hearts und A Groovy Kind of Love, eigentlich entsprechend deshalb auch auf kein Studioalbum von Phil Collins zu finden waren, sondern erst auf der Hits-Compilation. Und zeitlich sind wir aber trotzdem in der Phase, in der eben hier But Seriously, wo wir mit Another Day in Paradise schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen haben.
Ja, ja.
Deshalb, da haben wir ja schon mal dann in Folge 32, ersten Teil, über Another Day in Paradise gesprochen. Das heißt, über Phil Collins sollten wir uns hier vielleicht so ein bisschen, weil es ja auch über das Thema Film geht, über die seine Filmfunktion
das sollten wir mal machen.
Ein bisschen konzentrieren. Wobei es ja nur ein kleiner Teil eigentlich seines gesamten Schaffens war. Also Schauspieler war weniger aktiv.
Wenn man mal ein bisschen recherchiert, dann entdeckt man doch einiges.
Ja,
also stimmt. Für diesen Film Buster, da hat er tatsächlich die Hauptrolle gespielt, den Edward Buster. Ansonsten fing es früh an, dass er mal vor der Kamera stand. Er hatte im Fernsehen dann schon mal eine Hauptrolle in Calamity the Cow. Das ist 1967 schon gewesen. Ja.
Theoretisch hätte es in 68 weitergehen müssen, aber seine Szene in Chitty Chitty Bang Bang wurde rausgeschnitten.
Oh, so gemein.
Ja, schon. Und während der Schulzeit hat er natürlich noch ein bisschen hier Musical Oliver Twist gespielt. Und Buster war dann, wie du es richtig gesagt hast, dann die erste große Filmrolle, seit er jetzt in der Musikstory war. Und dieses Buster basiert ja auf einer echten Geschichte. Ne?
Ja,
also das ist ja nicht erfunden.
Da wurde ein Postzug in England ausgeraubt. Und da haben die Diebe 2,6 Millionen britische Pfund, also heute nach heutiger Sicht würde man sagen 85 Millionen Euro, erbeutet, so kann man sagen.
Schon nicht so schlecht.
Und also war damals ein ganz, ganz bekannter Kriminalfall. Und der Phil Collins hat das gut verkörpert, weil die Kritiken sagten, er spielt die Rolle mit überraschender Effektivität. Was auch immer Effektivität bei einem Schauspieler.
Wollte gerade sagen. Also, aber lassen wir es mal, wir werten es jetzt mal als positiv.
Ja.
Danach könnte man oder kann man ihn noch sehen, den Hook. 91 und Das Leben geht weiter von 93 und als seine letzte größere Rolle, oder was heißt Rolle, war da noch Ein schräger Vogel, und dazwischen war er noch mal ein bisschen als, oder danach noch mal als Synchronsprecher mit einem im Trickfilm Balto, ein Hund mit dem Herzen eines Helden und in Dschungelbuch 2. Und es hätte eigentlich noch Film mit Danny DeVito und Bob Hoskins, was, glaube ich, lustig gewesen wäre. Schon. Die drei Bären. Also,
kann man irgendwie sich, ganz passend, gell?
Aber da hat man dummerweise kein passendes Drehbuch gefunden, sodass dann das in der Ideenphase stecken geblieben ist.
Ja.
Aber weil wir auch immer mal wieder gerne hier eine unserer Lieblingsserien Miami Vice zitieren, da war der Phil auch mal mit dabei.
Ja, in der Folge Phil the Shill. Also irgendwie ganz passend. Ja. Da verkörperte er einen kleinen Betrüger, der am Ende ohne Strafe davon kommt. Und er konnte einen Song beisteuern, Life is a Rat Race. Das wurde aber jetzt nicht groß als Single veröffentlicht. Das war einfach praktisch für die Folge.
Und generell war in der ersten Staffel von Miami Vice überhaupt gerne Phil Collins mit dabei. Ich kann mich, wie gesagt, noch an diese ikonischen, wo sie dann in ihrem Ferrari durch die Nacht fahren, wo In the Air Tonight ist und I Don't Care Anymore ist auch mit da mal drin. Also Miami Vice und Phil Collins, das hat schon gut gepasst. Und er war noch zusätzlich in einer Comedy-Sendung als Gast immer mal wieder dabei. Ne?
The Two Ronnies war das. Und was wir auch noch gefunden haben, dass er so einen Cameo-Auftritt hatte in GTA Vice City Stories aus dem Jahr 2006.
Ja. Also das heißt, der gute Phil, nicht nur Musik, sondern auch im Film. Und wie gesagt, mit Hauptrollen, mit Two Hearts. Und bevor wir jetzt irgendwie noch
die Stunde fast voll
gemacht, Kopf rennen, wir haben 5 Künstler von 13. Das heißt, da ist noch ein bisschen was vor uns.
Ja.
Und ich würde jetzt euch ungern zumuten, uns jetzt so lange am Stück hören zu dürfen.
Ja,
deshalb ist wohl besser. Machen wir jetzt mal hier ein, du drückst nicht mehr aufs Knöpfchen.
Nee, ich spule dann nachher nochmal.
Ich verbiete dir jetzt auf den Knopf zu drücken. Und wir sagen danke fürs Hören. Ich glaube auch, jetzt war es wieder so, Milli Vanilli muss man erzählen.
Ja.
Robin Beck finde ich auch spannend. Salt and Pepper sowieso. Inner City.
Es gab viele coole Stories zu erzählen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
Und es kommen auch noch ein paar coole. Also von daher in Teil 2 werdet ihr auch sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, was schöner ist. Gut, ich halte die Klappe und wünsche euch noch was.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.